Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Lessons to Grow, dem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich einen Gast bei mir, der für Wachstum steht und der ein wirklich sehr erfolgreicher Vertriebstrainer und Podcaster ist. Und wer das ist, das kommt sofort für euch nach dem Intro. Hallo zusammen, ich begrüße heute bei uns den Tarek Abuelela, den Vertriebsexperten, den ich jetzt auch schon mehrmals im Internet gesehen habe und der mir über einen gemeinsamen Mentor, sage ich jetzt mal, bekannt gemacht wurde. Berühmt ist ja auch die Sales Couch von dir, dein erfolgreicher Podcast, Tarek. Und vor diesem Hintergrund jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei Lessons to Grow.
Ja, danke schön, Armin. Danke, dass ich da sein darf. Danke. Ich bin gespannt.
Ja, erzähl doch einfach direkt mal ein bisschen was über dich, Tarek.
Ja, da stellst du mir die Frage, die ich immer gerne mit einer Gegenfrage tatsächlich beantworte.
Ja.
Und zwar, was hat dich denn motiviert oder was denkst du, könnte für deine Gäste, also deine Zuhörerinnen und Zuhörer, denn spannend sein über mich? Ich ergänze das dann gerne nochmal.
Also wir sind ja, also der Podcast, den ich jetzt letztes Jahr gestartet habe und der jetzt am Mittwoch auch schon in seine 50. Folge geht.
Gratuliere.
Der geht ja generell um Wachstum und ich beschäftige mich im Rahmen des Themas Wachstum auch mit Vertriebsthemen. Und ich denke, meine Zuhörer sind Unternehmer, KMU, Geschäftsführer, auch Vertriebsleiter, Selbstständige, für die das Thema Wachstum, wozu natürlich dann Vertrieb gehört, wichtig ist. Und was die interessiert, was sind so vielleicht im Verkauf, im Vertrieb die Do's and Don'ts, was sind so die neuesten Tendenzen? Sehr stark im B2B-Bereich sind wir jetzt unterwegs. Worauf wird es dieses Jahr ankommen? Wie geht man vielleicht mit der, das beklagen auch viele Mittelständler, und wie geht man derzeit mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage um? Wir erleben viele, die ein bisschen zurückhaltend sind an einer Stelle, wo man aus meiner Sicht eigentlich nie zurückhaltend sein darf, nämlich im Vertrieb, trotz schlechter Zeiten. Also das wären, sag ich mal, so ein paar Kernthemen, ja, von denen ich weiß, dass die meine Zuhörerschaft interessieren, Tarek. Ist das schon mal hilfreich für den Anfang?
Ja, total. Ich meine, das ist auch kurz zu meiner Person da. Also ich liebe und lebe das Verkaufen und das mache ich schon ganz, ganz lange. Ich meine, meinen ersten Vertriebsjob hatte ich tatsächlich mit 14. Direkt Akquise in der Fußgängerzone.
Kinderarbeit.
Durfte ich Menschen ansprechen. Ja, also Kind, weiß ich nicht, ich war Jugendlicher und habe halt einen, man hat früher, glaube ich, dazu gesagt, einen Freizeitjob, also neben der Schule ein bisschen Geld verdienen dazu, dass ich da in den Vertrieb geraten bin. Ich muss es wirklich sagen, ich bin nicht mit 14 aufgestanden und habe gesagt, yo, let's go, sondern die Verantwortung gebe ich ein bisschen an meinen Papa ab, der gesagt hat, so Junge, du bist jetzt 14, du bist ein Mann, du bist erwachsen, jetzt kannst du auch dein eigenes Geld mal verdienen mit. Und dachte ich, okay, krass, dann machen wir das mal. Und so habe ich meine ersten Berührungen mit Vertrieb gehabt. Das wurde dann immer ein bisschen mehr, weil irgendwie hat mir das Spaß gemacht, so mit Menschen. Und was mich dazu dann geführt hat, dass ich während meinem Studium tatsächlich für ein Schweizer Verlagshaus eine Handelsvertretung gegründet habe und da den Vertrieb für Deutschland und später auch für die Schweiz weiter ausgebaut habe. Und so kam ich auch zum Thema, ne, Vertriebsschulungen, wobei ich mich weniger als Vertriebstrainer tatsächlich sehe, sondern als Verkäufer und Unternehmer, der andere Unternehmer und Verkäufer inspiriert. Mhm. Weil wir sind sehr hands-on, sehr praxisbezogen und also ich höre da immer viele lustige Theorien. Und gerade was du jetzt gerade gesagt hast, gerade in ein bisschen anspruchsvolleren Zeiten, merke ich, dass manche Menschen eben im Vertrieb zurückhaltend sind. Und das sind ja ganz viele und da ist ja für mich schon die Conclusio, naja, wenn ganz viele Wettbewerber gerade nicht beim Kunden sind, dann sei du wenigstens da, weil dann kann er wenigstens von dir kaufen, weil es heißt ja nicht, dass sie gar kein Budget mehr haben. Genau. Und da merke ich, da gibt's oft so diese Vogelstrauß-Taktik, so nach dem Motto, er bringt ja gerade sowieso nichts und dann stecken halt alle den Kopf in den Sand und erzählen sich halt gegenseitig die Geschichte, warum es nicht funktioniert.
Ja.
Ja. Bis halt einer kommt, der halt trotzdem mal nachfragt und sieh da, dann ist Budget plötzlich doch noch da, ein bisschen was und die Leute sind ja auch bereit zu investieren. Nur ist es vom Markt her hat sich ein bisschen verändert. Und da bin ich ganz gespannt, was wir heute alles besprechen werden, weil die Themen, die erfahren wir ja gerade auch stark von unseren Kunden und Kundinnen, die jetzt sagen, boah, was können wir jetzt gerade machen? Wir merken so ein bisschen eine Kaufzurückhaltung, und wieder andere, die spüren gar nichts. Da muss ich aber auch sagen, die machen schon seit jeher, arbeiten die und trainieren die ihren Verkaufsmuskel und sind halt einfach auch ready für solche Zeiten.
Ja, klar. Was macht ihr da genau? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen so drauf eingehen. Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Mhm. Vertriebstrainings oder auch Vertriebsschulung ist natürlich ein weiter Begriff. Das geht ja vom Mentoring, sage ich mal, bis zu Klassenraum oder auch Online-Geschichten. Wie geht ihr das Thema an?
Ja, eben so, wie es halt gebraucht wird. Also okay. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir machen natürlich auch Beratung, Analyse. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch den Markt an. Wir sprechen auch mit dem ganzen Vertriebsteam. Weil es gibt ja immer so von der Geschäftsleitung manchmal so die Idee, wir brauchen das. Mhm. Das höre ich mir natürlich immer an. Und dann gehe ich halt in eine Umfrage, eine anonyme Umfrage. Da mache ich Stakeholder-Interviews. Sprech mal mit den Beteiligten, also so das Motto Betroffene zu Beteiligten machen, um mal zu spüren, was ist in deren Einschätzung, die den ganzen Tag da draußen sind, um auch zu spüren, wie ist denn die Haltung vom Vertriebsteam? Sind die eher lösungsorientiert, sind die problemorientiert, mit welchen Themen haben die zu kämpfen? Weil manchmal erfährt man da auch nochmal ganz schlaue Sachen, und die Geschäftsleitung ist häufig sehr dankbar, oder auch die Vertriebsleitung, zu erfahren, okay, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, der da aufkam, dass wir die Schulung eben da ansetzen lassen, wo es wirklich Sinn ergibt. Und dann bieten wir wirklich alles an. Online, Hybridveranstaltungen. Das heißt, wir fangen an in Präsenz, machen Teile davon in Online, wenn es zum Beispiel um Live-Telefonie geht. Da musst du nicht ein Hotel buchen für und dann den Leuten beim Telefonieren über die Schulter schauen. Das kannst du hervorragend online abbilden, wenn sowas mal gewünscht ist. Wir machen auch Feldbegleitungen. Wir machen ganze Vertriebsausbildungen, also die ganzen Basisqualifizierungen für einige unserer Konzernkunden. Da bieten wir von erster Tag im Vertrieb samt Onboarding-Plattform alles an. Also wir drehen sogar die Videos, produzieren das Ganze bis hin zu der ganzen Ausbildung, dass die Leute auch sehr schnell in die Wertschöpfung reinkommen und wir eben diese typische Fluktuation, die am Anfang häufig sehr, sehr hoch ist, sofort runterkriegen. Wir reden ja da bei einigen Vertriebsorganisationen von ganz unglaublichen Fluktuationsquoten, gerade in den ersten 3 Monaten. Das ist ja nicht selten, 40-60%. Und was es kostet, muss ich ja niemandem, der hier zuhört, sagen. Das wissen alle selber.
Absolut. In welchen Marktsegmenten oder Branchen seid ihr dann unterwegs?
Nahezu in jeglicher Branche. Also was wir weniger machen, ist so international Automotive, wo es dann mit Bieterverfahren und so weiter geht. Oder reines Key-Accounting. Das ist jetzt nicht das, was wir machen. Wobei beim Key-Accounting muss man immer ein bisschen aufpassen, da kommt es immer auf Definitionssache an. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, schade, eigentlich hätte ich da gerne mal eine Anfrage gestellt und wir machen ja Key-Accounts, dann lieber vorher mal sprechen, weil die Definition ist da ja sehr, sehr breit gefasst. Wir merken dann schon relativ schnell, was ergibt da Sinn und was weniger.
Okay, verstehe ich. Und beides, B2B und B2C auch?
Ja, total. Aha.
Wo siehst du da so die größten Unterschiede?
Ach, rein von der Verkaufspsychologie sehe ich da wenig Unterschiede, weil es treffen immer Menschen Entscheidungen. Gerade im B2B musst du natürlich nochmal ein anderes Stakeholder-Management machen. Also welche Entscheidungswege, du musst dich natürlich auch ein bisschen auskennen, wie laufen Entscheidungen in größeren Companies ab, wie gehe ich mit einem Einkauf um, das hast du ja in der Familie selten. Und ich sage jetzt mal so typischer Versicherungskontext, du sitzt mit der Familie zusammen. Jetzt begleiten wir aber zum Beispiel auch Versicherungen dabei im Firmenkundengeschäft. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es auch nochmal eine andere Geschichte, wie wenn du dann plötzlich auf Konzernebene gehst. Da hast du dann natürlich viel mehr Entscheidungsverantwortliche mit in den Gesprächen drin und musst natürlich auch ein paar andere Spielregeln beachten. Das ist für mich so der Hauptunterschied, dass du im B2C oftmals wesentlich direktere Entscheidungen hast. Manchmal natürlich ganz merkwürdige Vorkommnisse, wo es dann im B2B ein bisschen professioneller zugeht. Aber da, das wirst du mit deiner jahrelangen Erfahrung auch kennen, da kann man jetzt auch nicht von immer rein rationalen Entscheidungswegen sprechen. Da passieren auch manchmal sonderbare Themen, auch mal getrieben von Eitelkeiten. Das kommt immer vor.
Auf jeden Fall. Also ich habe an und für sich immer die Ansicht vertreten, oder irgendwann ist die mal in mir gereift, Tarek, ne? Dass letztendlich auch im B2B die Entscheidung letztendlich eine emotionale ist, die auch, sage ich, sehr stark mit Beziehungen zu tun hat, mit Vertrauen. Im Gegensatz, glaube ich, im B2C ist auch so ein bisschen so, aber im B2B ist es noch intensiver, finde ich, aus meiner Erfahrung, dass dann die Entscheidung wird emotional getroffen, wird aber dann rational begründet. Also ja. Im Nachhinein sagt man immer, ja, ich habe das ja wegen dem ROI gemacht und so weiter und so weiter.
Nur das ist im Privatleben ja auch, dass irgendjemand erklärt, er braucht ein Auto mit über 400 PS wegen genau. der aktiven Sicherheit beim Überholen. Also einen Grund findest du immer, wenn du einen suchst.
Ja, so ist das. Ne? Ich sag immer, es kommt ja nicht auf die Endgeschwindigkeit an, aber man muss ja auch mal schnell an einem vorbei sein. Ne?
Ja, genau. Man möchte sich ja schon mal fühlen wie Jean-Luc Picard auf dem Raumschiff Enterprise, der sagt, Energie, und dann drückt sich in den Sessel. Das ist ja auch ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, darum muss ich immer schmunzeln, wenn ich so Sachen höre wie agiler Verkauf, emotional selling, wo ich denke, also Verkauf war schon immer agil, der geht ja gar nicht anders.
Yeah.
Und auch emotional selling, als ob, ich meine, wir verkaufen an Menschen. Menschen sind hochgradig emotionale Wesen. Mhm. Also, wie willst du denn anders verkaufen? Emotion spielt ja immer eine Rolle. Mhm. Da hat ja auch mal, ich weiß nicht, ob du von Bain & Company diese Pyramide kennst, diese mhm. Value-Pyramide, mhm. so Gründe, warum sich B2B-Kunden entscheiden. Und ja, da geht's auch manchmal auch um die eigene Karriere. Also man denkt immer so ganz rational im Sinne des Unternehmens. Das wäre schön, wenn das so wäre. Dann wäre es ganz, ganz einfach. So ist es halt nicht. Da spielen ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Und das macht's dann auch wieder spannend.
Ja, ja,
genau. Also für mich zumindest. Ich finde es immer ganz, ganz spannend und ganz interessant.
Ja, finde ich auch. Im Mittelstand ist es ja auch nochmal eine Herausforderung, weil da die Ressourcen ja per se immer begrenzt sind. Ne? Also im Mittelstand wird ja auch rein traditionell sehr, sehr viel mehr auf den effektiven Einsatz von Ressourcen geachtet, zumindest aus meiner Erfahrung. Insbesondere, weil wir auch viele Familienunternehmen in Deutschland haben, ja, die im Mittelstand unterwegs sind. Wie erlebst du das so in deiner Praxis?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich merke manchmal, Konzerne können sich schon selber ziemlich gut absorbieren, wenn es drauf ankommt. Mhm. Also sich sehr stark mit sich selber beschäftigen.
Ja, ja.
Kommt es
ja,
natürlich darauf an, was du als Mittelstand definierst. Aber gerade bei inhabergeführten Familienunternehmen merke ich, wenn die eine Sache richtig gut finden und selber auch involviert sind, dann geht es sehr gut und sehr schnell voran. Weil dann heißt es, okay, das ist die Richtung, da wollen wir hin. Und dann werden so die Eitelkeiten zwischendrin und in den Ebenen eins drunter, die werden dann auch ziemlich ja, nivelliert wieder.
Yeah.
Weil dann möchte es ja gerne die Inhaberfamilie und dann geht es auch voran. Das finde ich was ganz Attraktives, wenn man mit Familienunternehmen zusammenarbeitet. Mm. Da gibt es natürlich auch mal einen schnellen Richtungswechsel.
Das auch.
Das muss man auch mögen. Ja, ja natürlich. Ja, genau. Und gerade in so Konzernen ist es halt manchmal so, ja, ich sehe das manchmal dann so, wenn dann die E-Mail rausgeht und das sind dann so gefühlt 20 Leute im CC und nochmal 30 im Blind Copy wahrscheinlich, um sich einfach so abzusichern. Das finde ich dann manchmal.
Klassische boah. Konzernspiel.
Ja, das sind also die Spiele. Wie viele Leute packe ich da rein in den Verteiler? Und dann absorbieren die sich so ein bisschen. Darum ist meine Erfahrung mit Mittelstand eine sehr, sehr gute. Oder ja. auch mit Konzernen. Weißt du, es geht eben drum, das bringe ich an den Vertriebstrainings immer bei. Wir können immer über eine ideale Welt sprechen. Aber ganz klar, wenn ich jetzt auf den Tennisplatz gehe, dann wäre es schon gut, wenn ich mir die Tennisregeln anschaue, einen Tennisschläger dabei habe und die richtige Ausrüstung. Und wenn ich an der Tischtennisplatte stehe, bringt mir halt mein Tennisschläger nichts mehr. Mhm. Also mir immer überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich, welche mhm. Spielregeln gibt's da und dann das Spiel halt richtig spielen. Weil das Spiel neu definieren, naja gut, da musst du als Dienstleister halt so eine Marktmacht haben, dass du die Spielregeln definieren darfst. Und ansonsten geht es halt darum zu schauen, was sind da die Gepflogenheiten und wie gut kann ich die spielen?
Im Mittelstand ist es ja so, dass, wie ich gerade auch gesagt habe, Ressourcen immer ein Thema. Ja. Unsere Klienten, mit denen wir arbeiten, wir sind eine Akquiseagentur, reine Akquise, fangen bei 50 Mitarbeitern an. Wir haben auch schon mal welche mit 20 Mitarbeitern, die haben oft gar keinen Vertrieb. Ja? Die sind über die Jahre auf ein gewisses Niveau gekommen durch Empfehlungen, durch Netzwerk, durch Folgegeschäft. Dann kommt ja immer so dieses Plateau, ne, wo man sagt, okay, jetzt geht's irgendwie nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir irgendwie mal jemanden ansprechen, den wir noch nie gesehen haben, ne? Und da kommen wir dann ins Spiel.
Jetzt müssen wir endlich mal Vertrieb machen, genau.
Genau, jetzt müssen wir irgendwie mal wirklich tatsächlich, jetzt müssen wir nicht mehr verteilen, sondern vertreiben. Ja. Und was rätst du solchen Unternehmern?
Boah, sehr gute Frage, Armin. Und ich möchte es noch um einen Punkt ergänzen. Ich sehe, ganz oft hat halt der Inhaber, die Inhaberin, der Gründer ganz viel Vertrieb gemacht. Und je größer so ein Unternehmen wird, desto mehr Aufgaben hast du ja plötzlich auf dem Schreibtisch und hast vielleicht auch nicht mehr die Zeit und musst dich um viele, viele andere Dinge kümmern. Die ganzen Regularien, je größer deine Firma wird, die du da erfüllen darfst. Und dann ist immer die Frage, wie frühzeitig entwickle ich jemand bei mir im Vertrieb? weil die Unternehmerin oder der Unternehmer verkaufen ja sehr stark über ihre Persönlichkeit. Wir genau. haben den Laden gegründet, die kennen das Ding in- und auswendig.
Genau.
Und dann haben sie das Gefühl, ich setze da jetzt einfach jemand hin und der soll mal machen. Und ich glaube, hier in eine gescheite Vertriebsausbildung zu investieren, bei den Leuten. Und da geht es gar nicht so sehr ums Fachliche, sondern ums richtige Handwerk verkaufen. Weil ein Inhaber, eine Inhaberin verkaufen anders von der Methodik her häufig, als jemand, der halt im Auftrag verkauft. Und da ist mein Tipp immer mal und auch gerne gemeinsam mit uns anschauen lassen, was läuft denn erfolgreich? Was ist denn das Erfolgsrezept? Und dann trenne ich das ganz gerne von der Unternehmerpersönlichkeit und nehme so das, was übrig bleibt und sage, okay, und das müssen wir einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die in Vertrieb geht, unbedingt beibringen. Also ich würde auf jeden Fall frühzeitig auch in den eigenen Vertrieb investieren oder mir eben Hilfe holen und sagen, ich beauftrage jemand wie dich, der mir die Leads reinholt, gut qualifiziert. Und dann ist die Frage, okay, und jetzt brauche ich aber jemand, der auch den Deal closed genau. bei mir. Und genau. die sollten halt gut ausgebildet sein, weil das sehe ich tatsächlich häufig, dass es einigen Unternehmen sehr gut gelingt, auch über Dienstleister wie dich, Leads zu generieren.
Ja, ja.
Aber die kriegen keinen Knopf dran. Oder die kriegen ihre Preise nicht durchgesetzt. Oder. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist.
Nee, kenne ich auch.
Dann holt sich die Leads rein. Du machst den Teil deines Jobs. Und dann ist halt in der Abteilung, das ist dann oftmals eine Fachabteilung, das sind die Fachexperten, die dann dem Kunden aber das Produkt nicht verkauft kriegen oder die Dienstleistung. Und das ist mega schade.
Genau, die vertriebliche Kompetenz brauchst du auch ab dem ersten Meeting bis zum Abschluss, ne? Und da wird ja sehr viel liegen gelassen. Also ich sehe da immer so drei wichtige Punkte. Also oft werden eben auch Leads weiterverfolgt, die eigentlich gar nicht zum Erfolg führen können. Also das ist ein Thema der Qualifizierung auch. Ja, also weil, wenn mal so ein Lead drin ist, dann heißt es ja noch nicht, dass der jetzt sehr, sehr schnell zum Abschluss geführt werden kann. Ne? Ja, aber oft ist es halt eben so, insbesondere jetzt bei angestellten Vertrieblern, ja, da werden halt eben die toten Pferde geritten, ja, bis es gar nicht mehr geht, weil man irgendwie noch die Pipeline voll haben muss. Ne?
Das ist ja, und da werden auch so Forecasts gebaut, die finde ich ja immer besonders unterhaltsam. Da werden ja irgendwelche prozentualen Wahrscheinlichkeiten, dass der Deal kommt, da reingegeben.
Genau.
Und da mache ich mir manchmal den Spaß und frage, ja, warum sind das jetzt hier 80% und nicht nur 70? Oder warum sind es keine 90? Ja, und dann gibt es dann diesen Forecast, dann wird gerechnet, wie viel Umsatz dann rauskommt. Und dann sage ich immer vielleicht, wenn die Annahme schon falsch ist oder noch einen Schritt weiter vorne, wenn die KPIs, mit denen gerechnet werden, schon falsch sind, dann ist es ganz traurig. Das heißt ja, Kennzahlen, weil man die kennen sollte. Aber so einfach mal eine gescheite Terminierungsquote zu kennen oder eine gescheite Abschlussquote, einen Durchschnittsumsatz, da merke ich ganz häufig, die Zahlen liegen nicht vor oder sind nicht richtig erhoben.
Das sehe ich ganz genau. Ich habe das ja jahrelang gemacht als Manager.
Ja, dann kennst du es ja.
Ja, ich bin ein Kind des Konzerns, ne? Und war ja bis vor 10 Jahren noch in großen Konzernen im Management und habe da auch sehr stark vertriebsorientiert gewirkt immer. Und ja, das Thema Pipeline Management ist ein Thema für sich. Ne? Wird auch, das ist eigentlich oft die größte Märchenstunde, die es so gibt. Ne? Und kurz, insbesondere, was dann teilweise dann so kurz vor Geschäftsjahresende passiert. Das ist dann auch immer sehr, sehr
spannend, ne?
Ja, schon sehr, sehr spannend. Ne? Was auch aus meiner Sicht sehr viel, wo sehr viel Geld liegen gelassen wird, ist in den Angeboten an sich. Ja, da wird relativ oft sehr standardisiert vorgegangen, also fast so wie so eine Checkliste abarbeiten. Nutzenorientiert wird kaum angeboten, eher Aufwand plus, was an und für sich auch oft dem eigentlichen Wertbeitrag nicht gerecht wird. Und natürlich der Klassiker Verhandlungen. Ne? Also in den Verhandlungen wird so viel Geld liegen gelassen, das ist wirklich...
Es wird sich auch nicht vorbereitet. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, in was für Riesenverhandlungen reingegangen wird, ohne mal einen Dryrun zu machen. Also mal eine Probe. Ja, ja, wir pitchen da wo, mal wirklich eine Probe zu machen, auch mal einen Advocatus Diaboli auf der anderen Seite zu haben, jemand, der kritische Fragen stellt. Das, was ich ja bei mir in den Trainings, wenn es von der Vermittlung, um die Vermittlung von Grundfähigkeiten geht, da verbiete ich den Satanssohn Level 13 Endgegner, weil ich sage, du sollst ja erstmal die Fähigkeiten lernen.
Ja.
An irgendeiner Stelle, wenn du das geübt hast und da ein bisschen sicherer bist, dann wäre es ja total sinnvoll, wenn die Leute dann tatsächlich mal üben würden, Umgang mit Widerstand. Was mache ich denn, wenn diese kritischen Fragen gestellt werden? Bin ich da vorbereitet?
Ja.
Wo sind wir im Hinblick auf eine Give-and-Get-List? Wo würden wir ein Zugeständnis machen? Wo holen wir uns was?
Genau.
Was sind so die unumstößlichen Forderungen und wo sind wir handlungsbereit?
Genau.
Und dann sitzen manchmal drei Leute in einem Pitch und du stellst einem eine Frage und dann siehst du, wie sie sich verwirrt angucken, beim Online-Meeting sich dann hektisch Direktnachrichten schreiben und das ist halt mega unprofessionell.
Genau, also ich bin ja da genau auf deiner Seite. Wie gesagt, wir gehen da nicht strategisch in den Markt damit, aber ich habe ja auch zum Thema Vertrieb einiges an Schulungsmaterial auch so, ne? Und mhm. Verhandlungstechnik ist da ein ganz zentrales Thema. Ich habe da auch so ein Einseiter entwickelt, das nenne ich Nego Crip Sheet, also Negotiation Crip Sheet. Das ist so ein Spickzettel, um mich auf meine Verhandlungen vorzubereiten. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag vor einiger Zeit gemacht, warum in Verhandlungen Erfahrung eben nicht alles ist. Ne? Also die Leute gehen dann rein und sagen, ja, ich habe doch Erfahrung oder ich kenne doch meinen Kunden, ja, der wird mich schon nicht über den Tisch ziehen und so weiter und so weiter. Und da das dann wirklich sehr, sehr gut vorzubereiten, ist eigentlich schon die halbe Miete. Und was ich immer wieder gesagt habe, also wo du sagst, give and get, bei vielen ist das ja nur give, damit sie nur den Auftrag bekommen. Und
das nenne ich Verzweiflung, by the way.
Genau, ganz genau.
Das ist ja keine Verhandlung. Ich sage immer, keine Leistung ohne Gegenleistung. Also wenn ich was gebe, möchte ich auch was kriegen. Dann ist es eine Verhandlung. Das andere ist Rabatte aus Verzweiflung. Man kann sowas auch mal aus Taktik machen. Dann braucht man halt ein Ziel dahinter.
Ganz genau.
Das geht eben nur so, wie du sagst, mit einer Vorbereitung.
Ja.
Und ob man da jetzt einen Spickzettel hat, einen Dryrun macht. Also ich empfehle sowieso immer einen Dryrun.
Ja.
Bei großen Verhandlungen oder wichtigen Pitches, weil wir denken immer, ja, wird schon, machen wir dann. Und dann kommt halt so ein bisschen Nervosität zu oder, was größere Konzerne ja gerne mal machen, dann sitzt da plötzlich ein anderes Einkäuferteam, die man überhaupt nicht kennt, die keine emotionale Verbindung zu einem haben, denen das alles egal ist, also vordergründig. Und dann merke ich, dass selbst erfahrene Vertriebler ganz schön in Schleudern kommen.
Ja. Ja, natürlich, klar. Es ist immer, die Problematik entsteht immer dann, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Ne? Etwas Unvorhergesehenes passiert immer, ja, aber man sollte natürlich schon gucken, dass man diese Situation minimiert. Ne?
Ja, und wie gut trainiere ich da? Ich frage ja immer, wenn ich in Vertriebsorganisationen gehe, dann sage ich, wann trainiert ihr eure verkäuferischen Fähigkeiten? Hm. Und die häufigste Antwort, die ich kriege, ja, immer beim Kunden. Dann sage ich, sorry, Leute, das ist keine Trainingseinheit, das ist
Sammeln von
Erfahrungen.
Ja.
Weil das würdest du einem Fußballverein, wenn du den fragst, wann trainiert ihr immer, und die sagen immer am Wochenende, wenn ich Spiel habe, dann weißt du, das ist nicht Profi-Liga.
Ja, genau. Ja, so ist das, genau. Und da verbessere ich mich dann, klar. Ich wollte nur mal zurück, Tarek, auf das, was du eben gesagt hast. Das fand ich super spannend. Also wenn der Gründer und Inhaber oder Geschäftsführer selber verkauft und wenn man dann, im Gegensatz zum Vertriebler, hast du gesagt, ja, ich muss irgendwie so eine Quintessenz irgendwie da rausschälen und die dann sozusagen transportieren. Kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen? Also wie kann so etwas gelingen? Weil ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen ganz, 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 ganz viele, weil viele holen sich dann die externen Vertriebler rein und in ganz, ganz vielen Fällen funktioniert es halt eben nicht.
Ja, weil, also A, verwechseln ganz viele Hospitation und Onboarding. Ja, jetzt guck mir mal zu, oder die werden dann, vielleicht haben die ja schon jemand, der Vertrieb macht, erfolgreich, werden dann nebendran gesetzt und sollen einfach zuschauen. Mhm. Ja, aber das ist halt, die können sich ja die Persönlichkeit nicht abschauen.
Genau.
Und dann haben die vielleicht jemanden, der im Vertrieb ist, der vielleicht auch noch ein bisschen unerfahren ist, und der soll dann wissen, was da die vertrieblichen Techniken und das richtige Vorgehen ist, was er sich jetzt rauskopieren muss und was obliegt der Persönlichkeit von dem ich gerade lerne.
Ja.
Das ist eine Überforderung im exponentiellen Bereich. Das kriegt ja keiner hin. Und gerade bei so Firmengründern und Gründerinnen, die transportieren halt viel mit ihrer Begeisterung, mit der Vision, die sie haben, und teilen die. Die machen ein tolles Storytelling und reißen die Leute mit und die wollen irgendwie dabei sein.
Ja,
Das passt jetzt halt nicht auf den Vertriebler, der nicht in der Gründung dabei, der kriegt es nie so rübergebracht.
Ja, genau.
Oder ich mache ein anderes Beispiel. Ich habe mal einen Unternehmer begleitet, der war unglaublich. Der hat Beratungsdienstleistungen verkauft und dem sein Bücherregal unglaublich. Also riesig. Und der hatte die auch alle gelesen. Also der war sehr belesen, kannte sich gut aus, hat sehr viel in Weiterbildung investiert. Und wenn er mit seinem Kunden ein Verkaufsgespräch geführt hat, dann habe ich gesagt, dieses Verkaufsgespräch ist schon fast so wie ein Seminar. Du könntest danach einen Tagessatz abrechnen, locker.
Ja.
Und die Kunden saßen immer da. Ich habe mir das ein, zwei Mal mit angeguckt und haben immer genickt und so, wow, krass. Und jede Rückfrage hat er mit irgendeinem Buchtitel noch fast beantwortet. Und jetzt hat er dann seine Vertriebler mitgenommen, die durften ihm zugucken.
Ja.
Ja, die waren nach 5 Minuten abgehängt.
Genau. Mhm.
Und was wir da gemacht haben, ich habe ihm dann 3-4 Mal, habe ich diese Gespräche mir angeschaut, habe analysiert, was muss da wesentlich dazu, was sind die Kernpunkte, was müssen die Leute wirklich können, was brauchen die auch für eine Background-Info, um das zu können. Und daraus haben wir dann Ausbildung gebaut, die dann auch wirklich jemanden, der nicht dieses ganze unglaubliche Bücherregal und diese 20 Jahre Berufserfahrung in sich reingedrückt hat, auch hinkriegt.
Wie kriegt er das denn hin? Also wie kompensiert man das? Also diese, ne, es ist ja auf die es ist die Begeisterung, dann ist es natürlich auch Erfahrung, teilweise auch Lebenserfahrung. Ja,
dass natürlich.
Man, ja, ich spreche jetzt hier nicht mit einem 30-Jährigen, sondern mit einem 50-Jährigen oder was auch immer.
Absolut.
Und einfach dann auch damit einhergehend diese Glaubhaftigkeit, die man ausstrahlt. Ja. So, ne? Wie kriege ich das?
Ja, die Seniorität, die kriegst du halt nie
sofort. Ja, die kriegst
du nicht, klar. Aber ich meine, wie entsteht denn Vertrauen? Vertrauen entsteht ja auch durch einen Dreiklang. Hm. Ja, also A, bist du glaubwürdig? Also walk the talk. Also wenn du jetzt dann erzählst, was du alles gemacht hast und denkst, ey, der ist 23, sieht aus wie 17 und erzählt mir hier gerade von 40 Jahren Berufserfahrung, das ist ja nicht glaubwürdig.
Ja, okay, klar.
Ja, das nächste ist die Intention. Also ist der wirklich da? Stellt er mich in den Mittelpunkt? Darum bringe ich den Leuten bei, weißt du, ein Gründer kann von sich und seiner Vision reden.
Genau.
Ein Vertriebsmitarbeiter darf natürlich von der Unternehmensvision reden. Nur viel besser wäre, wenn er über geteilte und anerkannte Wirklichkeiten seiner Zielgruppe spricht. Mhm. Also Erfahrungswerte, die sie bei anderen Kunden gemacht haben und abprüft, wie stellt sich das bei dem dar, also den Kunden im Mittelpunkt stellt. Mhm. Dass der relativ schnell merkt, hey, heute geht es um mich und ich stehe im Mittelpunkt.
Okay.
Und das Letzte ist Kompetenz. Traue ich demjenigen oder dem seinem Team, dem seiner Firma zu, mir zu helfen? Mhm. Und wenn ich diesen Dreiklang erfülle aus Glaubwürdigkeit, Intention und Kompetenz, dann funktioniert es auch unabhängig vom Gründer. Ja, aber das ist ein Prozess. Ja. Das muss man sich halt mal anschauen. Was brauchst du davon wirklich? Oder was liegt in der Persönlichkeit des Gründers oder der Gründerin? Habe ich schon öfters gesehen. Ich hatte auch mal jemand, die haben sich mit, das waren Abnehmhilfen und Abnehmkurse für Menschen, die wirklich stark, stark übergewichtig waren.
Ja, ja.
Und die Firmengründerin, die hat halt dann den Herren auch mal so in die Seite gezwickt und hat gesagt, da müssen wir ein bisschen. Das kann sie als Grand Dame dieses Unternehmens machen.
Klar.
Das kann aber der oder die 23-jährige Ernährungsberaterin nicht bringen.
Nee, es geht nicht mehr.
Und das sind immer so Dinge, die... Das wird dann immer so erzählt, ja, da mache ich immer das und dann sitzen die anderen da und denken, oh mein Gott, das traue ich mich nie. Das muss ich ja als Unternehmer auch lernen, dass ich mich manchmal Sachen traue am Telefon, wo, das hat mir mal eine Mitarbeiterin gesagt, also da schneide ich mir lieber einen Zeh ab, bevor ich sowas mache.
Ja. Ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, du kannst halt nicht 1:1 transportieren. Gib den Leuten Methode und kombiniere Methode dann mit deren Persönlichkeit und dann wird es wirkungsvoll.
Ja, ja, klar.
Nur Methode wird schnell zu mechanistisch. Ja, und darum braucht ja auch Ausbildung Zeit. Die Leute denken, ja gut, soll er sich halt 3 YouTube-Videos anschauen? Oder können wir da in 2 Tagen mal so eine Schnellbleiche machen? Das ist es halt nicht.
Wie lange dauert so eine Ausbildung aus deiner Erfahrung?
Also ich halte mich da immer so ein bisschen an die Lipidstrukturen in unserem Gehirn. Ab wann entstehen stabile Gewohnheiten? Da spricht man so roundabout von 60 bis 66 Tage, also so 3 Monate. Du musst jetzt nicht 3 Monate am Stück eine Ausbildung machen, in unserem beispielsweise öffentlichen Verkaufsprogramm Exzellenz im Vertrieb, machen wir 12 Wochen. Mhm. Da haben die Leute ungefähr 6 Stunden Videomaterial, ein Arbeitsbuch, haben in der Woche einen Call und alle 2 Wochen noch einen zweiten Call, dann nochmal mit mir, um nochmal zu feintunen. Da üben die, schauen sich die an und beschäftigen sich wirklich mal 3 Monate damit. Und ich finde, das ist ein Zeitraum, der gut investiert ist. So arbeiten wir auch in unseren Ausbildungen. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier 3 Monate am Stück durchschulen, aber meistens haben wir ein Onboarding, also was Begleitendes, ein Blended Learning. Wenn wir das erste Mal mit dem Kunden arbeiten, haben wir das natürlich noch nicht. Aber empfehlen dann, das aufzubauen. Wenn jemand regelmäßig Vertriebler einstellt, dann lohnt sich das. Ich sag da gleich nochmal was dazu, weil das könnte für viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt sein, um auch Ausbildung zu standardisieren. Damit es eben nicht auf Wohl und Wehe davon abhängt, ob der Teamleiter, die Teamleiterin oder noch schlimmer Inhaber oder Inhaberin gerade genug Zeit haben, den neuen Vertriebler, die Vertrieblerin onzuboarden, dass man hier einen Standard hat. Und dann haben wir da auch immer so die 3-Monats-Geschichte, dass wir zum Beispiel 2 Tage in Präsenz machen, dann 2 Wochen später mal einen halben Tag online, dann nochmal 2 Wochen später nochmal 2 Tage in Präsenz, dann nochmal online und dann machen wir ein bisschen längeren Abstand, dann nochmal 2 bis 3 Tage, je nachdem, was alles auszubilden ist. Es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Aber das sind Dinge, die haben sehr, sehr erfolgreich. Wir evaluieren ja sowas immer und schauen, wie ist die Fluktuation, wie ist die Steigerung des Umsatzes. Und da haben wir sehr, sehr gute Werte hingekriegt. Das hat sich ziemlich bewährt. Aber einfach so diese Hochdruckbetankung und dann so diese einmal und dann muss es sitzen, das funktioniert nicht.
Verstehe. Ja, ja, sehe ich auch so. Jetzt hat man ja da 2 Szenarien, mindestens mal jetzt, aber 2, die ich immer so sehe auch und die auch für uns als kleine Firma immer derzeit auch eine große Herausforderung darstellen. Ne? Also bei der Blue Naranja, wir sind 20 Köpfe und ich muss schon ganz ehrlich sagen, also die vertriebliche Komponente hängt zu einem sehr großen Anteil von mir persönlich ab. Ja, ich bin der Gründer und Geschäftsführer. Das ist mein Ziel, das jetzt sukzessive zu reduzieren. Und wir experimentieren mit 2 Ansätzen hier. Mhm. Erstens externe Vertriebler reinholen. Ja.
Ja.
Und der zweite ist, interne Mitarbeiter zu entwickeln. Ich verrate jetzt noch nicht, was bei uns am besten funktioniert, aber ich würde mal ganz gerne deine Meinung hören zu diesen beiden Ansätzen.
Ja, jetzt müssen wir kurz drauf gucken. Wenn du sagst, externe Vertriebler reinholen, da kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Modell. Meinst du jetzt als Handelsvertreter oder meinst du wirklich vom Markt draußen und dann festangestellt?
Nee, mehr so in Richtung Handelsvertreter auf Provisionsbasis.
Ja.
Das ist jetzt im Moment so unser Ansatz. Aber natürlich schon mit einer Affinität zu unserem Geschäft, also Dienstleistung, Agentur und so weiter, das schon. Ja. Und die zweite Geschichte, die wir auch angefangen haben Mitte letzten Jahres, ist, dass wir kommunikativ talentierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bereits im Kundenkontakt waren, und das ist eigentlich bei uns als Agentur eigentlich bei allen fast der Fall, ne?
Man kann fragen.
Ja, eben. Ne? Also wir haben ja die Delivery, dann haben wir Customer Success, dann haben wir noch unsere Telefonisten. Und die zu entwickeln, einfach in die Richtung, klassisch in die Richtung Sales zu entwickeln, genau. Das sind so die 2 Ansätze.
Mhm. Also ich habe selber mal eine Handelsvertreterorganisation geführt.
Oh ja.
Und aus dem Grund kenne ich mich ein bisschen aus mit dem Handelsvertreterrecht. Und es bringt natürlich ein paar Besonderheiten mit, die man da sehr gut beachten muss.
Ja.
Auch im Hinblick auf Ausgleichszahlungen. Darum empfehle ich ab einem gewissen Punkt den Unternehmen immer, baut einen internen eigenen Vertrieb auf.
Ja.
Und auch mit den eigenen Leuten, die hinter der Firma stehen, die da auch ein bisschen stolz drauf sind. Mhm. Und das funktioniert, wenn man es richtig macht, in der Regel, im Durchschnitt, was ich so sehe, besser als von extern jemanden zu holen, der noch ein Produkt mit auf den Zettel nimmt. Mhm. Das ist so unsere Erfahrung. Es gibt sehr, sehr gute Handelsvertreter. Ich war ja selber mal einer und habe das gemacht. Aber ich weiß auch, welche Marktmacht ich nachher hatte.
Ja, ja.
Also ich habe quasi bestimmt, wie der Hase laufen muss.
Mhm. Weil, was ja eine gute Nachricht ist für dich.
Für mich war das gut, aber ich würde jedem anderen empfehlen, das war nicht gut. Also ich hätte mich an irgendeiner Stelle besser in einem guten Angestelltenvertrag gebunden.
Ja, 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 klar.
Ja, ja. Ja, einfach auch wegen der Ausgleichszahlung, weil wenn du alle Kunden aufgebaut hast und dann sollte das Unternehmen ja verkauft werden und das hätte ich ja auch anders spielen können, hätte ich das gewollt, habe ich nicht gemacht, weil ich da sehr verbunden war mit dem Unternehmen, aber rein vom Handelsvertreterrecht hätte das sehr, sehr teuer werden können.
Ja, ja. Also ich sag's dir, das Rest des Lösungs bei uns ist, wir gehen dazu über, interne Mitarbeiter aufzubauen, also zu entwickeln in den Vertrieb. Aus dem ganz einfachen Grund, da ist diese Identifikation eher da. Mhm. Es kommt auch authentisch rüber, weil wenn bei uns jemand Delivery gemacht hat, dann Customer Success und dann Sales macht, dann kennt die Person eben das komplette Geschäft, hat auch eine gewisse Identifikation und wir merken auch, dass es einfach glaubwürdiger und sachlicher rüberkommt, weil diese klassische, sag ich mal, reine Vertriebsorientierung, die ist aus meiner Sicht auch irgendwie so out. Ne?
Also man, ja, ich meine, Vertrieb hat sich verändert.
Die Kompetenz, wie du gesagt hast, ne? Die Kompetenz muss halt auch da sein. Ne?
Du kannst heute nicht einfach so als Rucksackverkäufer unterwegs sein. Dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, das funktioniert einfach nicht.
Genau.
Und es geht ja auch in dem Bereich, den du da machst, den ich mache, auch um so ein partnerschaftliches. Also ich sage immer, lieber bist du mit dem Kunden gemeinsam involviert, als dass du einfach nur als Dienstleister evaluiert wirst.
Ja, ja.
Weil wir sagen ja auch manchmal bei manchen Anfragen, hey, das klingt total interessant, wir sind nicht die Richtigen und ich empfehle was anderes. Also ich habe auch erst letztens eine Anfrage von jemand gekriegt, der hat nach Vertrieb geschaut Und ich habe festgestellt, der braucht jetzt erstmal eins, eine Organisationsentwicklung. Oder bei wieder einem anderen Kunden habe ich gemerkt, die müssen erstmal ihren Change managen, bevor wir da in Vertrieb investieren. Natürlich wäre das ein schöner Auftrag und ich könnte einfach losrennen. Ja. Aber am Ende vom Tag, was passiert denn da?
Genau.
Da heißt, naja, der Abulela da mit seinem Team, das hat ja auch nicht geholfen. Da sagt ja keiner, wir haben strategisch an der falschen Stelle angesetzt. Und ich finde, als Dienstleister hat man auch immer die Verantwortung, erstmal gut zuzuhören. Erst verstehen, dann verkaufen, ist so mein Motto.
Ja, bin ich genau bei dir. Ich hatte das auch mal vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, sagte zu mir jemand, ja, geh mal hier in die Tochtergesellschaft rein, die müssen auch irgendwie mehr Vertrieb machen. Dann bin ich da rein und habe gesagt, also bevor wir jetzt hier mal vertreiben, da müssen wir erstmal gucken, wie seid ihr denn überhaupt positioniert? Das war damals eine IT-Firma und es war nicht klar, wollen die jetzt Produkte verkaufen? Wollen die ein Produkt plus zusätzliche Dienstleistungen in der Integration verkaufen oder wollen die ein reiner Dienstleister? Das war überhaupt nicht klar. Das heißt, wir haben erstmal ein halbes Jahr ausschließlich strategische Arbeit gemacht, und Marketingpläne und so weiter entworfen, bis wir mal überhaupt zu dieser Positionierung kamen und haben dann auch die eine oder andere Positionierung dann im Markt auch mal verprobt und haben gesagt, wie kommt das denn jetzt überhaupt an? Und dann konnte man dann eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, okay, und jetzt gehen wir in diese Richtung und da machen wir jetzt Vollvertrieb. Ne?
Ja, und wenn du, vielleicht noch ein Vorteil, wenn du mit internen Vertrieblern arbeitest, da hatte ich ja auch gerade meine Ode für den eigenen Aufbau von Vertrieblern, dann hast du dann noch einen weiteren Vorteil, wenn die sehr stark identifiziert sind mit deinem Unternehmen, dann ist es ja auch der verlängerte Arm der Marktforschung.
Ja, das auch, klar.
Ja, wenn die gelernt haben, dieses erst verstehen, also weniger interpretieren, mehr verstehen, gut zuhören, reinhören, dann sagen die, hey, wir hören vermehrt von den Kunden das und das. Könnten wir da was, weil es ja vielleicht auch nah an der Dienstleistung dran ist, könnten wir da was anbieten, was da hilft? Und das halte ich für mega wichtig, dass man da mit seinem Vertrieb auch regelmäßig in Austausch geht.
Halte ich auch für außergewöhnlich wichtig. Tarek, wir könnten jetzt natürlich hier noch stundenlang unter Vertrieblern miteinander sprechen. Was würdest du sagen, was sind so Botschaften von deiner Seite, die du also gerade zum Thema Vertrieb so gerne mitgeben willst, insbesondere für unsere Zielgruppe, also KMU-Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Unternehmer? Was sind so die Kernbotschaften aus deiner Erfahrung? Was sollte man sich in Anführungszeichen hinter die Ohren schreiben? Wenn man jetzt wirklich seinen Vertrieb professionalisieren will, wenn das Thema jetzt tatsächlich aktives Wachstum ist, also wirklich aktiv in den Markt zu gehen, was sind da so deine ehernen Grundsätze?
Ja, also einer, der ganz vorne steht. Ich meine, du sagst es, da könnte ich jetzt ewig lang drüber reden, weil es gibt viele. Weil es ist eben nicht so, ich bin ja schon ganz dankbar, dass du gesagt hast, sag nicht die drei wichtigsten Tipps im Vertrieb, weil ich das nie beantworte. Die gibt's auch aus meiner Sicht nicht. Sondern was wirklich ein ganz, ganz deutlicher Grundsatz ist, Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Also vorher zu trainieren, einfach mal zu überlegen, wann trainieren meine Leute? So wie du sagst, in Verhandlungen wird so viel Geld kaputt gemacht, in der Ansprache, den Vertriebsprozess. Wann lässt man den auch mal challengen? Also ich habe manche Kunden, die fragen mich einfach und sagen, hey, kannst du mal auf unseren Vertriebsprozess schauen? Kannst du mal mit unseren Vertrieblern eine Runde drehen? Um einfach zu schauen, selbst wenn es gut läuft. Also ich würde nicht warten, bis es schlecht läuft mit Maßnahmen. Ich finde, aus der Stärke heraus zu lernen, ist immer viel schlauer, als dann jemanden zu rufen, wenn wirklich richtig Druck auf dem Kessel ist und die Leute vielleicht sogar schon Angst um ihren Job haben, dann den neue Methoden beizubringen, wo sie auch mal Bestehendes in Frage stellen. Boah, da musst du gut drauf sein, damit du das wirklich kannst und auch beim Kunden die Ruhe bewahrst und nicht doch gleich wieder einen Rabatt gibst oder sowas. Also lieber aus der Stärke heraus wachsen, also frühzeitig hier agieren.
Ja.
Dann vielleicht noch so eine Sache, weil mir es immer wieder auffällt und ich meine, es wird immer wieder gesagt, wenn ich den besten Verkäufer zu einer Führungskraft mache und damit dem seine Eitelkeit schmeichle, das ist schön und gut, aber ich würde wirklich mal überprüfen, will der wirklich führen?
Klassiker.
Und es ihm dann auch beibringen. Also Führung ist ja ähnlich wie bei Verkaufen. Da wird dann jemand gesagt, ja, das ist dein Vertriebsteam, mach mal. Und dann wird ihm ein Buch über Führung geschenkt. Also oft, ich meine, mir ging es ja selber so. War der erfolgreichste in diesem Team und dann war ich plötzlich Gesamtleiter Deutschland. Zack. Und dann durfte ich auch gleich eine Handelsvertreterstruktur führen. Das ist nochmal interessant, als dieses Thema zu führen. Also eine völlige Überforderung. Und irgendwann habe ich für mich gedacht, na, ich mache doch lieber Umsatz, als mich mit dem Käse hier abzugeben. Und das ist natürlich kein schönes Ergebnis. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die eigenen Kennzahlen mal zu überprüfen.
Ja.
Und sich überlegen, messe ich überhaupt die richtigen? Also manchmal wird auch zu viel gemessen. Und ich würde auch mal überlegen, muss immer was dazu oder was kann auch weg?
Ja.
Weil Verkäufer und Verkäuferinnen sollten in ihrer vertriebsaktiven Zeit verkaufen dürfen und nicht Rapporte schreiben müssen. Also was brauche ich wirklich? Weil manchmal verwalten die sich ja selber.
Das ist so.
Und belügen sich mit irgendwelchen lustigen Zahlen und Kennzahlen und Sales Pipelines und Forecast Meetings. Ich finde es auch traurig in Vertriebsmeetings. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den ich gerne mitgebe. Ich sehe Vertriebsmeetings, da wird erwachsenen Menschen auf einer Excel-Tabelle gezeigt, wo sie alle stehen, wo ihre Provision steht, wie so die Kennzahlen sind. Und da denke ich, das ist total langweilig, das weiß jeder selber.
Wie wär's denn, wenn man so ein bisschen Wettbewerb schüren, ne?
Ja, dann kommt der Personalrat, beschwert sich darüber, dass es öffentlich gemacht wird und so weiter. Da kann
genau,
man
auch genau.
Viel Ärger einheimen. Betriebsrat, ne? Ja, also für was auch. Ich denke, viel spannender ist doch mal zu überlegen, hey, wir haben zwei neue Produkte. Dann lasse ich doch zwei oder drei Vertriebler, wir haben so eine Produktmatrix, die wir immer nutzen, mal die neuen Produkte pitchen und erklären. Dann ist es was Sinnvolles. Weil manchmal, ich mache mir so einen Spaß, ich sage immer zu den Vertrieblern hier, die Buchstaben des Alphabetes, A bis Z, an die linke Seite schreiben, 5 Minuten Zeit, zu jedem Buchstaben des Alphabetes einen Mehrwert nutzen, eine Dienstleistung von dem Unternehmen.
Ja.
Jetzt kriegt so jedes Unternehmen hin. Aber ich merke so in 5 Minuten, da sind dann welche, die haben da gerade mal 8 Sachen stehen oder 10.
Ja.
Obwohl die auf der eigenen Homepage 160 Mehrwertangebote haben. Und da denke ich mir, ja, wäre es vielleicht schlauer, in den Meetings damit sich zu beschäftigen, wenn ein neues Produkt eingeführt wird, sich auch zu überlegen, wie verkaufe ich das? Was sind die Argumente dafür? Vielleicht auch mal ein Rollenspiel machen. Ist nachweislich eine der besten Methoden, um sowas zu üben. Und lieber solche Sachen machen, als über die schlechten Zahlen sprechen. Auch mal Best Practice austauschen lassen. Also wenn jemand einen Erfolg gemacht hat, wie hast du das gemacht? Und wirklich mal ganz granular da reingehen. Nicht so, ja, da bin ich halt hingegangen, hab das verkauft. Na, alle, echt? Ja, dann habe ich dem Kunden halt gesagt, ja, das soll er halt nehmen, weil Alternative gibt's nicht. Und dann sagen alle, boah, super. Aber da hat keiner was gelernt.
Ja, klar.
Also auch wirklich mal, was können wir daraus lernen? Was kann jeder einzeln lernen? Nicht, dass er diesen einen Menschen kopiert, sondern was ist wieder die Essenz daraus? Welche Methode wurde hier angewandt? Wer probiert das aus bis zum nächsten Mal? An welchen Kunden? Ja, das ist so das, was ich gerne mitgebe den Leuten. Macht's doch ein bisschen anders und macht's auch so, dass es was bringt.
Ja, ja.
Und nicht, weil man es halt so macht.
Ich fasse es nochmal zusammen, weil es wirklich vier sehr, sehr spannende Punkte waren aus meiner Sicht. Das erste war, kritisch hinterfragen in Zeiten der Stärke. Also nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, auf einmal zu sagen, oh, was machen wir denn jetzt? Ne? Also wie du auch gesagt hast, das Beispiel, lauf doch mal mit meinen Vertrieblern mit, auch wenn es gut läuft. Ich will einfach mal gucken, wo ist Potenzial und wo können wir vielleicht auch Krisen der Zukunft vermeiden. Zweiter war, nicht den besten Verkäufer zur Führungskraft machen oder wenn schon, dann wirklich auch sicherstellen, dass er oder sie es kann.
Ja, und auch will, wirklich
und
will.
Und will, kann und will, genau. Genau, wollen und können, genau, diese beiden Komponenten auch zu prüfen. Und wie du auch sagst, man tut den Leuten ja da dann keinen Gefallen. Dritte war das Thema, Zahlen sind gut, messen muss sein, unbedingt. Aber mal vielleicht überlegen, kann ich nicht vielleicht die eine oder andere Kennzahl auch mal weglassen und mich vielleicht aufs Wesentliche, was ist eigentlich wirklich wichtig, was ist essentiell, um meinen Erfolg zu messen und was brauche ich eigentlich wirklich, um dann eventuell korrektiv meine Maßnahmen einziehen zu lassen und damit verbunden, anstatt dann ständig irgendwelche Zahlen teilweise auch öffentlich zu diskutieren, eher in die Inhalte zu gehen, mal zu gucken, wie können wir unsere Produkte besser pitchen oder vielleicht habe ich auch eine Idee, Best Practices auszutauschen unter den Vertrieblern oder auch im Sinne von Rollenspielen dort die Performance jedes Einzelnen in der Gruppe zu verbessern.
Ja,
und als Tipp so, ne?
Ja, und ein Tipp wäre jetzt gerade noch, weil ja viele jetzt gerade sprechen von wirtschaftlich schwere Phase.
Ja, ja.
Jetzt ist ein verdammt guter Zeitpunkt, Vertrieb zu machen.
Ja, klar.
Weil die Geschichte erzählt sich ja gerade jeder.
Genau, genau.
Und dann zählt immer eins. Ich bin ja schon durch mehrere Krisen durchmarschiert. Ne? 2008, 2009, ne? Da habe ich gerade noch Marketing verkauft. Und dann war es wird zuerst gespart, kann sich ja vorstellen.
Ja, klar.
Ganz an Werbeanzeigen.
Ganz genau.
Und das Lustige ist, wir haben trotzdem noch verkauft, weil unsere ganzen Wettbewerber haben nicht mehr beim Kunden angerufen. Die hatten zwar weniger Budget, aber ich sage immer, wenn der Kuchen kleiner wird, brauchst du einfach ein größeres Stück vom Kuchen, um immer noch satt zu werden.
Genau.
Ja, also dann mehr Aktivität, auch als die Pandemie begann und die Leute alle sagen, oh Gott, wie kann man jetzt online verkaufen? Da habe ich nicht auf die perfekte Lösung gewartet, sondern habe halt mit der angefangen, die gerade da war.
Ja, genau. Ja, sehen wir ganz genauso bei uns. Ja.
Also und ich glaube, das ist jetzt gerade, wenn man jetzt so einen Appell rausrufen müsste, dass jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, um mehr Fokus auf den Vertrieb zu legen. Gerade jetzt.
Ja.
Weil du hast ja früher gesagt, ne, bedienen und verteilen.
Ja, genau.
Ja, das geht in guten Marktsituationen. Aber dann, wenn die Leute die Budgets ein bisschen genauer prüfen, dann brauchst du andere Argumente und andere Fähigkeiten.
Und die gilt es
natürlich so früh wie möglich aufzubauen.
Ja.
Und das Schöne ist, es ist nie zu spät.
Ja.
Nur je später du anfängst, desto aufwendiger wird es halt.
Ja, ganz genau. Sehe ich ganz genauso. Tarek, das ist auch bei uns ein Thema gewesen bei der Blue Naranja. Ich habe mich einfach immer geguckt, ich lass mich nicht davon irritieren. Das hilft ja alles nichts. Ne? Ja. Und ich habe auch in den letzten 2 Jahren, 2023 war schon ein schweres Jahr. Dann habe ich immer gedacht, das war das schwerste Jahr jetzt bei der Blue Naranja. 2024 war aber dann noch schwerer. Und trotzdem sind wir 2024, ich glaube 2023 sind wir so 30-40% gewachsen im Umsatz.
Ja, mega.
Profitabel auch. 2024 84%. Und da habe ich Sondereffekte noch nicht drin. Warum? Weil wir antizyklisch investiert haben und weil wir mit dem richtigen Thema an die richtigen Personen rangetreten sind. Ja? Und dann brauchst du natürlich auch noch, wie du sagst, du musst eben schon schauen, wie schaukel ich das Kindchen jetzt nach Hause? Weil der Termin am Anfang, der ist zwar schön, aber wenn du, ich sage mal, wenn du ein blödes Angebot hast oder ein Angebot hast, was nicht unwiderstehlich ist, ja. Ich sag immer, du brauchst ein Angebot, da muss dein Kunde doch sagen, da wäre ich jetzt schön blöd, wenn ich das nicht kaufen würde.
Wenn ich da nicht mitmache, ja.
Ja, genau. Wie blöd kann man denn sein, wenn man das nicht kauft? Das muss ja eigentlich dein Interessent sagen. Und an solchen Stellen sich einfach immer wieder Gedanken zu machen. Da ist so viel Luft, ja. Ich werde immer skeptisch, wenn ich zum Beispiel mit Interessenten spreche. Habe jetzt kürzlich wieder so ein Gespräch gehört. Ja. Ist ja alles bekannt. Wir kennen unsere Kunden. Wir kennen unsere Produkte. Da ist ja nicht viel zu machen. Reiner Verdrängungswettbewerb. Also hast du wahrscheinlich in deiner Praxis, hörst du das wahrscheinlich auch immer wieder.
Ja, es geht nur über den Preis.
Wenn ich es geht nur über den Preis. Das ist schon mal das Allerschlimmste. Ja.
Dann weiß ich immer
genau. Der böse Einkäufer.
Viel Arbeit. Viel Arbeit. Da sage ich immer viel Arbeit. Wenn jemand nur über den Preis geht, weil ich glaube, wir dürfen uns eine Sache nicht vergessen. Wer für Geld kommt, geht halt für Geld auch wieder.
Wenn du
deine Kunden dir über Rabatte einkaufst.
Ganz genau.
Weil es gibt immer irgendeinen Schlauberger, der macht dann wieder eine Aktion. Und wenn es nur aus der Verzweiflung getrieben ist, und dann macht das ein bisschen günstiger. Und wenn das der einzige Grund ist,
ganz
die Höhe des Rabattes.
Ganz genau.
Und es ist leider manchmal so, da reicht, dass der Kunde oder die Kundin skeptisch guckt, dann gibt es einen Preisnachlass.
Völlig ohne Not auch. Ne?
Ja, völlig ohne Not und es gibt keine weiteren Argumente.
Ja. Das ist genau der Punkt. Ich unterscheide auch immer zwischen einem Beziehungskunden und einem Preiskunden. Ja, da habe ich so eine Folie dazu. Was du eben gerade gesagt hast, der Preiskunde ist illoyal. Der bleibt nicht, weil dem ist das egal, ob du Tarek heißt oder Armin oder Hugo, egal, wo ist der Preis. So. Und viele denken auch, das wäre in Stein gemeißelt. Ja, aber das ist nur in Stein. Also ich sage immer, selbst bei Klopapier gibt es verschiedene Preise. Und bei Zement auch, weil so, also das ist bei den größten Commodities.
Auch bei den Commodity-Produkten gibt es ja auch. Da sagen die Leute, da geht nur der Preis. Naja, trotzdem kaufe ich lieber bei jemandem, wo ich weiß, die Beratung ist gut und der kann liefern, der ist zuverlässig und es macht mir auch Spaß, mit dem Geschäfte zu machen. Das ist ja auch ein Faktor, der immer weniger berücksichtigt wird. Das macht dem Spaß, mit dem Geschäfte zu machen. Oder ich lerne in jedem Gespräch was. Natürlich, na, so ein Einkäufer teilweise, der da sehr hart agiert im Preis, ja. Aber die haben ja auch geschnallt. Wenn ich immer nur auf den Preis gucke und nachher irgendwas anderes schief geht oder die Firma nicht wirtschaftlich stark genug ist und bei jeder kleinen Krise fällt mir dann meine First Source weg. Das ist auch eine ungünstige Situation. Und ich glaube, es ist halt immer leicht. Ich meine, es wäre ja die Frage, warum argumentieren Vertriebler so gerne über den Preis? Weil dann haben sie sich exkulpiert. Sie sind ja nicht schuld. Unsere Produkte. Ich würde ja mehr verkaufen, wenn ich mehr bessere Rabatte hätte. Das ist ja oft so die Argumentation.
Das ist genau der Punkt,
ja. Und ich frage ja auch immer, wenn ich eine Keynote halten muss, dann sage ich, ja, welche Botschaften wollen Sie platzieren? Und dann sage ich, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Für was werde ich gesteinigt auf der Bühne? Was ist so die heilige Kuh? Und vielleicht das noch als lustige Anekdote zum Schluss. Da war mal ein Kunde, die haben so einen coolen Vertrag gehabt. Der war auch sehr schön rabattiert für die Kundschaft. Und der wurde gestrichen. Und das war, also die Vertriebler waren so nach Motto, jetzt können wir gar nichts mehr verkaufen. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe erstmal gesagt, so nach Motto, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass dieser Verschenktarif weg ist.
Oh.
Und dann war, aber das war wirklich, dann ging so ein Raum durch den Raum, ja. Da war erstmal, also die Aufmerksamkeit war da. Und dann haben wir so die Kurve gesponnen, warum das genau richtig ist. Weil wir jetzt sagen, okay, es bringt nichts hier zu verschenken, weil man braucht in Zukunft mehr Geld dafür und. Also schön auch erklärt und haben dann dieses begründet. Und dann sagte einer am Ende, ich habe jetzt das Gefühl, die Kunden müssen fast dankbar sein, dass sie mehr zahlen.
Ja,
ja gut, da hast du verstanden. Und es ist natürlich jetzt sehr verkürzt, der Spannungsbogen war da ein bisschen länger. Und gleichzeitig ist es halt auch mal wichtig, solche Dinge in Frage zu stellen.
So ist es, so ist es. Tarek, ich werde immer begeisterter in unserem Gespräch, ich werde immer aufgeregter fast, ja, weil wir uns da irgendwie so schön die Bälle zuspielen und ich auch so schön merke, wie wir da wirklich so sozusagen synchron unterwegs sind in unserer Denkweise, in unseren Ansätzen.
Das muss ja nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Nee,
auf keinen
Fall. Wir können ja wieder in den Austausch gehen.
Wir haben leider nur eine Stunde, aber sag mal so, ja. Wir können zwei Stunden Podcast wäre dann vielleicht auch ein bisschen lang. Ich würde ganz am Ende vielleicht noch mit dir noch so ein kleines Spielchen machen.
Ja, komm,
okay, ist für dich, ja?
Ja, natürlich.
Und zwar gebe ich dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für den, den du präferierst im Vertrieb. Ja, und vielleicht ganz kurz, warum das so ist.
Ja.
Erstes ist Hard Selling versus Soft Selling.
Kann ich sagen, je nachdem, was es braucht.
Okay. Ja, kannst du sagen, ja.
Ja, je nachdem. Ich mag es, auch meine Kunden zu challengen, weil ich sage immer, die beste Frage, die du stellen kannst, ist die, auf die dein Gegenüber nicht direkt eine Antwort hat.
Sehr gut. Produkt versus Lösung.
Lösung.
Fakten versus Emotionen.
Wie sagt man? Facts tell, emotions sell.
Oh, wie schön. Es wird immer besser hier. Masse versus Qualität.
Qualität.
Und zuletzt outbound versus inbound.
Ich bin Vertriebsmann, also da kann ich ja nichts anderes sagen, außer mach einen guten Outbound und verwerte deinen Inbound richtig. Also erledige deine Kundenanfragen nicht, sondern verwerte sie.
Super, klasse. Tarek, hat super, super Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. War mir eine Ehre und eine große Freude, dich bei mir zu haben. Und ich bin sicher, wir werden uns wieder treffen und einfach nochmal in formellem oder auch informellerem Rahmen da nochmal weiter in die Tiefe gehen können und unserer Lust am Vertrieb frönen in einem weiteren Gespräch. Also ganz herzlichen Dank dir.
Das machen wir. Ich danke dir. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie hier ihre Zeit investiert haben, weil die Investition in einen selbst bringt ja bekanntlich die beste Rendite.
So ist es. Also bis bald und vielen Dank.
Gerne.